Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Ich bin Axel Ramlo und heute bei uns, um diesen Tag zu sortieren, ist Martina Weihrauch. Sie leitet die Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg. Hallo Frau Weihrauch.
Hallo.
Frau Weihrauch, wir haben heute tatsächlich etwas Historisches, nämlich erstmals seit 37 Jahren tagt das britische Unterhaus wieder an einem Samstag. Und es geht ja auch um einiges, das haben wir gerade schon in den Nachrichten gehört. Was für eine Art von Brexit soll es denn nun geben? Der britische Premierminister Boris Johnson, der hat vor einer guten halben Stunde einen, würde ich schon sagen, leidenschaftlichen Appell gestartet. Den hören wir uns mal an.
Let us come together as Democrats to end this debilitating feud. Let us come together as Democrats to get behind this deal, the one proposition that fulfills the verdict of the majority, but which also allows us to bring together the two halves of our hearts, to bring together the two halves of our nation. Let's speak now.
Beide Hälften können also wieder zusammenkommen, die Befürworter des Brexits, aber auch die Gegner. Lasst uns alle Demokraten sein. Was ist Ihr Eindruck nach gut dreieinhalb Jahren Brexit-Debatte? So ein Appell, spricht der Sie eigentlich noch an?
Das Interessante ist ja, dass wir Deutschen durch Cameron, durch Theresa May, durch Johnson, aber nicht auch zuletzt durch John Bercow, überhaupt uns vorstellen können, wenn wir diese Töne hören, auch ohne vor dem Fernseher zu sitzen, wie es aussieht. Oh. Denn alle, die irgendwie Interesse an Politik haben, sehen die grünen Polster vor sich, sehen die Kontrahenten vor sich und alle wissen, wovon die Rede ist. Das finde ich erstmal eine interessante und eine wichtige Botschaft, dass eigentlich Europa mitfiebert, dass es keinem egal ist.
Ja.
Die zweite Sache ist, Michel Barnier, der Unterhändler der EU, hat uns gestern nochmal gesagt, der Brexit ist eine Lektion in Geduld. Er ist eine Lektion, wie schwierig Politik ist, wenn man auf das Instrument des Krieges verzichtet, wenn man auf das Instrument der Gewalt verzichtet. Aber es ist natürlich auch nicht frei von Populismus, die Situation. Und das zu durchschauen, ist wirklich nicht einfach.
Martina Weihrauch ist heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie leitet die Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Und Frau Weihrauch, wir haben gerade schon gesprochen über die Faszination, mit der wir auch natürlich diese Brexit-Debatten verfolgen im britischen Unterhaus. Heute also die höchstwahrscheinlich entscheidende Abstimmung. Wer weiß, es ist ja völlig unklar, ob Johnson sie nun gewinnen kann oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass auch heute nochmal diejenigen, die nicht im Parlament sitzen, die Brexit-Gegner und die Brexit-Befürworter nochmal alles geben, in London unter anderem. Und von dort berichtet unsere Korrespondentin Christine Heuer. Die steht nämlich mittendrin und hat uns diesen Bericht vor wenigen Minuten geschickt.
Ich stehe hier um die Ecke von Hyde Park Corner. Das ist der Platz, an dem sich hier Demonstranten für die Demo der People's Vote Bewegung heute für ein zweites Referendum gerade eben versammeln. Hier haben alle so grüne Westen anbekommen, leuchtend grüne Westen, auf denen steht People's Vote. Damit sie auch gut zu erkennen sind, die ersten Europaflaggen sehe ich und die ersten Fernsehteams sind auch aufgetaucht. Es wird hier allmählich voll. Von hier aus ziehen dann die Demonstranten durch die ganze Stadt. Sie wollen um 14 Uhr hiesiger Zeit, 15 Uhr deutscher Zeit, dann am Parliament Square sein in Westminster, wo eben heute möglicherweise die politische Entscheidung getroffen wird über den Brexit, auch das weiß man jetzt noch nicht so ganz genau zur Stunde, ob das wirklich klappen wird. Ja, und die Demonstranten hier, die sind einfach entschlossen. Sie kämpfen seit Jahren für ein zweites Referendum. Sie tun das weiterhin. Sie sind routiniert inzwischen im Demonstrieren. Es ist ihnen auch egal, was zur Abstimmung gestellt wird, Boris Johnsons Deal oder überhaupt grundsätzlich die Frage, ob der Brexit sein soll oder eben, ob Großbritannien in der Europäischen Union bleiben soll. Sie würden hier immer dafür abstimmen, natürlich in der Europäischen Union zu bleiben.
Das sind Eindrücke aus London. Frau Weihrauch, bei mir ist gerade der Satz hängen geblieben, Ihnen ist eigentlich egal, was da abgestimmt wird, nur dass überhaupt irgendetwas passiert. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das ist eben das Interessante, was ich auch gehört habe von Freunden in Großbritannien, dass die Stimmung innerhalb der Bevölkerung schon so fatalistisch ist, dass man eigentlich es nur beendet haben will. Da sind wir natürlich außerhalb Großbritanniens entspannter. Wir hängen an den Engländern, wir hängen an den Schotten, wir hängen an den Iren. Also das kann ich jedenfalls sagen als die Person, die seit 30 Jahren Teil dieses freien Europa ist. Und deswegen ist das so eine spannende Geschichte. Und deswegen ist auch diese Leidenschaft ja so im Unterhaus so vorhanden. Und es geht immer ja auch hier ums Ganze. Wir wissen, die Sache ist völlig offen, aber wahrscheinlich wird Johnson scheitern. Das werden wir um 15.30 Uhr wissen. Mhm. Es fehlen ihm 30 Stimmen, die er von der Opposition braucht. Wichtige Verbündete, die er haben könnte, hat er vorher aus der eigenen Partei geschmissen. Also er hat ja auch den Konflikt noch zugespitzt. Und das ist natürlich die Frage auch, sind diese Politiker letzten Endes erfolgreich? Ich denke, wahrscheinlich nicht. Das heißt, es muss nochmal debattiert werden. Gestern haben ja die Regierungschefs der EU gesagt, ja, okay, wir legen uns jetzt nicht auf den 31.10. fest. Wir wissen, der französische Präsident hat auch die Schnauze voll. Aber Angela Merkel in ihrer gewohnt besonnenen Art hat natürlich drauf gedrungen, dass da nichts anbrennen kann. Und ich denke, es kann durchaus noch zu einem neuen Referendum kommen.
Tatsächlich, sie würden so weit gehen, weil das ist ja im Endeffekt etwas, Sie haben ja gerade auch schon Boris Johnson angesprochen, wir haben ihn ja gerade auch nochmal gehört, wie er an die Demokratie appelliert hat. Sie haben gerade nochmal erwähnt, wie er eigentlich auch für diese Zuspitzung mitverantwortlich ist. Würden Sie ihm denn eigentlich einen Erfolg gönnen?
Also ich sage das jetzt mal als Frau und als die, die auch in ihrem Leben in der friedlichen Revolution und in anderen Situationen, wirklich heikle Situationen erlebt hat, wo man auch nicht wusste, gibt es ein Blutvergießen, gibt es andere schlimme Entwicklungen. Auf der einen Seite sagt man, okay, wenn er gewinnt, dann ist die Sache beendet. Aber sie ist ja nicht beendet, sondern dann wird eben Großbritannien die Härte der Realität treffen. Ich habe gestern noch ganz schnell von einem Tory gehört, als ich mal reinguckte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, der sozusagen beschwor, dass dann Milch und Honig fließen werden, dass man endlich vom Joch der EU befreit ist. Das wird ja nicht eintreten. Das ist ja auch Populismus pur. Und die Probleme werden ja bleiben. Und ich bin fest überzeugt, und deswegen gönne ich ihnen den Erfolg nicht, dass mit der EU die Probleme vernünftiger zu lösen sind. Also ich bin eine wirklich leidenschaftliche Europäerin.
Höchstwahrscheinlich müsste man dann aber dagegen halten, es hat einen wie Johnson gebraucht, der tatsächlich auch die Leute aus ihrer Komfortzone rausgeholt hat, der tatsächlich auch ein Stück weit mit Drohungen agiert hat, weil die letzten 3,5 Jahre sind beide Seiten eigentlich immer weiter nur festgefahren.
Es hätte keinen wie Johnson gebraucht, wenn es Kamerun nicht gegeben hätte, der sozusagen durch ganz individuelle, sehr egoistische Motivation die Sache erst heraufbeschworen hätte. Hm. Dann wäre es ja zu dieser Polarisierung gar nicht gekommen.
Ist denn das ist zumindest mein Eindruck der letzten 3,5 Jahre, sagen wir mal 4 Jahre mit dem Vorlauf des Referendums, die demokratischen Prozesse, für die sich ja die Briten auch selber so rühmen, für ihre demokratischen Traditionen, sind die in diesem Brexit-Prozess an ihre Grenzen gekommen?
Tja, demokratische Prozesse haben immer Grenzen. Ich glaube, man muss immer wieder von vorne anfangen. Und wenn ich vorhin Michel Barnier zitiert habe, Brexit als eine Lektion in Geduld, muss man das eigentlich für Politik überhaupt sagen. Denn die Probleme werden immer komplexer. Immer mehr Menschen haben spezielle Interessen, die man irgendwie mit einweben muss, damit sich alle irgendwie wohlfühlen in einer Gesellschaft. Und deswegen ist eben Staatskunst eine hohe Kunst. Und der Kompromiss ist sozusagen eine hohe Kunst, die wir wieder lernen müssen zu schätzen.
Frau Weihrauch, wir haben gerade schon über die Demonstrationen in London gesprochen. In Barcelona gab es gestern Nacht wieder Ausschreitungen, die 5. Nacht in Folge. Aber gestern in Barcelona am Tag davor, muss man natürlich dazu sagen, wieder Hunderttausende, die Polizei sagt mehr als 500.000 Menschen, die für die Unabhängigkeit Kataloniens protestiert haben, die aber auch gegen die Entscheidung protestiert haben, führende katalanische Führer für mehrere Jahre ins Gefängnis zu stecken. Wie beobachten Sie das? Haben Sie sich da positionieren können, auf welcher Seite dieser Auseinandersetzung Sie stehen?
Tja, zumindest hat man ja erstmal eine ganz große Sympathie für die Katalanen. Und das hat natürlich eine lange Geschichte. ein altes Volk, was eine lange Geschichte auch der Unabhängigkeit hat, der Unabhängigkeitsbeschreibung, was kulturell da auch sehr verankert ist. Und da sieht man aber, dass auch diese Probleme nicht mit Gewalt zu lösen ist. Wenn 2 Millionen Menschen, und so viel waren es bis jetzt, unbedingt unabhängig sein wollen, wie reagiert da ein demokratisches Land drauf? Was gibt es an Möglichkeiten, ihre Interessen anders auch rechtlich fundiert darzustellen? Zum Beispiel Südtirol ist da eben ein sehr, sehr interessantes Modell, wo auch lange gefriemelt wurde, um da die ganzen Interessen irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Da gibt es Modelle in Europa, da gibt es auch Vorbilder. Und das hätte man früh anfangen müssen, bevor dieser Konflikt eskaliert.
Lassen Sie uns unseren Korrespondenten in Spanien, Marc Dugge, mit ins Gespräch nehmen, Frau Weihrauch. Herr Dugge, Sie sind gerade unterwegs. Wie ist denn jetzt die Stimmung nach diesem 5. Tag gestern, aber auch nach diesen Ausschreitungen gestern Nacht?
Die Stimmung ist wieder etwas gelassener. Ich stehe gerade vor dem Polizeipräsidium in der Innenstadt. Das war ja gestern der Brennpunkt der Proteste. Und immer noch sieht man hier zerschmissene Fensterscheiben. Man sieht auf dem Asphalt die Reste von verkohlten Containern, die da geschmolzen sind. Dann hat man hier überall auch Sprüche an die Wand gesprayt. Aber man sieht auch eben viele Menschen, die zu der Polizei gekommen sind, zum Polizeipräsidium und dort Blumen überreichen, klatschen, sich bedanken dafür, dass sie hier für Sicherheit sorgen.
Was ist Ihr Eindruck? Gibt es eigentlich einen Weg zurück aus diesen letzten 5 Tagen? Gibt es Anzeichen von Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten?
Nein, momentan nicht. Diese Unabhängigkeitsbewegung ist ja selber immer bisher als friedliche Bewegung aufgetreten. Und es hat viele geschockt, dass da eine Generation entstanden ist, die Versprechen der Separatisten für bare Münze nimmt und die jetzt glauben, die Unabhängigkeit stünde kurz bevor und Madrid wolle sie ausbeuten und klein halten. Das hat sich festgesetzt in den Köpfen. Das äußert sich jetzt auf der Straße. Das ist natürlich nur eine Minderheit. Sie haben es eben gesagt, 500.000 hat gestern hier friedlich demonstriert. Aber es sind einige Tausend, die hier richtig gewalttätig unterwegs sind. Und das ist erschütternd zu sehen.
Aber wenn Sie das sagen, muss man dann nicht auch die katalanische Führung dafür in die Verantwortung nehmen, die ja auch schon damit dazu beigetragen hat, dass die öffentliche Meinung gegen Madrid regelrecht aufgehetzt ist?
Absolut. Also die katalanische Führung hat sich ja auch immer nur sehr zögerlich von der Gewalt distanziert. Also gerade eben der katalanische Regionalpräsident Quim Torra. Es gibt hier eine große Debatte in Katalonien über das, was hier in den letzten Jahren passiert ist, in den Schulen passiert ist, wo Kinder nicht mehr sozusagen Spanien in den Schulbüchern finden konnten, sondern überwiegend von der Iberischen Halbinsel nur die Rede war, von der Rolle der katalanischen Medien. Also viele Menschen fühlen sich auch hinters Licht geführt. Und das mischt sich natürlich auch in diese Proteste rein. Auf der einen Seite haben Sie jetzt die Menschen, die wirklich auf die Straße gehen, weil sie sagen, wir wollen die Unabhängigkeit. Aber dagegen mischt sich auch eine Stimmung, die sehr kritisch ist mit den Führern der Unabhängigkeitsbewegung, die so oft die Unabhängigkeit versprochen haben, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann doch zurückziehen.
Frau Weihrauch, jetzt haben wir gerade unter anderem über Schulbücher gehört, über Schulbildung. Sie als Expertin für politische Bildung von der Landeszentrale in Brandenburg. Ist das eine Instrumentalisierung?
Also ich finde, das Problem momentan zeigt die Eskalation des Konfliktes, dass praktisch diese ganze Frage den politischen Bereich hätte nie verlassen dürfen. Und ich finde, dass sowohl die Menschen und auch die Verantwortlichen in Katalonien, die sozusagen die Unabhängigkeitsbestrebung fort in einer militanten Art und Weise fortgetrieben haben, aber auch die Regierung in Madrid, dass sie sozusagen eine Eskalation zugelassen haben, dann auch diese Strafen bis zu 13 Jahren. Da ist eben die Frage, es gibt ein Grundrecht auf Demonstration, es gibt ein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Wenn man das sozusagen scharf mit dem Strafrecht zusammenstrickt, da kommen sozusagen Maßnahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit raus, die sind sozusagen meiner Meinung nach nicht angemessen. Und natürlich treiben die die Konflikte noch, verschärfen sie noch die Konflikte. Und was ich noch viel schlimmer finde, es kommen ja auch Leute dazu, die dann diesen Konflikt instrumentalisieren für wiederum separate Interessen. Hm. Das heißt, auch hier Appell an die Politiker, an die Stunde des Kompromisses. Die Frage ist, ich habe jetzt auch momentan überhaupt gar keine Idee, wie das jetzt weitergehen sollte, weil im Grunde auch in Spanien und auch in Katalonien ist ja auch die Bevölkerung gespalten. Ne? So, und das heißt, man muss also eigentlich wieder zurück zur Politik, denn wir kriegen das mit dem Instrument des Strafrechts, kriegen wir das Problem nicht gelöst, sondern wir haben einen Unruheherd, wir haben einen Herd von Gewalt und wir haben einen Herd von Populismus und Demagogie.
Bei uns ist Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Frau Weihrauch, es haben in verschiedenen deutschen Städten begonnen Kundgebungen heute, große Demonstrationen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien, unter anderem in Köln. Dort soll die größte Demonstration stattfinden. Vor allem Kurden wollen dort protestieren gegen diese Offensive. Die Polizei rechnet mit bis zu 20.000 Teilnehmern. Einige von ihnen sollen auch gewaltbereit sein und aus ganz Europa kommen. Was ist Ihr Eindruck, diese Debatte, die natürlich vor allem in der Türkei spielt, aber die logischerweise eine Auswirkung auf das Zusammenleben in Deutschland hat, einfach weil wir sehr viele Türken, Kurden oder Menschen mit kurdischen, türkischen Wurzeln haben, die bei uns leben. Muss man sich zwangshaft zu dieser Debatte hier in Deutschland positionieren?
Ja, man muss es unbedingt, denn die Kurden sind ein uraltes Kulturvolk, dem wir viel zu verdanken haben und sie haben kein eigenes Staatsgebiet und sind in mehreren Straten verstreut. Da will ich jetzt, habe ich jetzt leider gar keine Zeit dafür zu werben, sondern muss einfach mal sagen, ganz kurzfristig gedacht, haben wir den Kurden und insbesondere auch den kurdischen Frauen sehr, sehr viel zu verdanken. Die haben gegen den IS gekämpft. Viele Frauen haben ihr Leben gegeben. Also es ist unglaublich, wie die auch für uns und für die westlichen Werte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gekämpft haben. Und es war immer die Befürchtung aller, die die Situation vor Ort kennen, dass sie irgendwann einen Tritt in den Hintern kriegen werden. Und das ist eben jetzt leider eingetreten und nicht nur einen Tritt in den Hintern, sondern sie müssen wieder mit Blut und mit Vertreibung und unheimlichem Leid bezahlen. Und mich ganz persönlich macht das unheimlich traurig, macht das unheimlich wütend und erfüllt mich auch mit Scham, weil diese ganze Problematik ein absolutes Versagen europäischer Außenpolitik ist. Einer EU, die eigentlich den Friedensnobelpreis mal gekriegt hat, die nicht in der Lage ist, ihren Verbündeten beizustehen. Also ich finde das eine absolute Katastrophe.
Aber auf der anderen Seite sind ja auch die Türken unsere Verbündeten, unter anderem in der NATO. Wir haben ja nicht nur eine große kurdische Gemeinde in Deutschland, auch eine große türkische Gemeinde. Deswegen war meine Frage, inwieweit da nicht, oder war mein Gedanke dahinter eher, inwieweit da nicht eine vermittelnde Neutralität wichtig wäre, auch wenn die zum Beispiel jetzt an die Bundesregierung ansprechen.
Eine vermittelnde Neutralität ist für mich überhaupt nicht angesagt. Der Punkt ist natürlich, wir sind mit den Türken verbunden. Aber momentan haben wir den Präsidenten Erdogan, der als Kriegsverbrecher auftritt, der nach innen wirklich hart, aggressiv unterdrückt, alle Oppositionellen unterdrückt und in einer Art und Weise auftritt, dass er uns auch erpresst und sagt, ja, wenn ihr nicht meine Politik unterstützt, dann werde ich jetzt hier alle Syrer freilassen, die hier in den Flüchtlingslagern ist und die Deutschen und auch alle anderen Politiker stehen zitternd da und lassen sich eigentlich durch Erdogan erpressen. Und das finde ich eigentlich wirklich eine jämmerliche Position. Und wie gesagt, es erfüllt mich zutiefst mit Scham. Und ich finde, da muss man sich positionieren. Man darf sich nicht erpressen lassen. Aber dass wir uns erpressbar gemacht haben, ist ja auch Resultat einer langen Politik. Und ich finde, das muss einfach auch so benannt werden. Und ich kann die Kurden wirklich nur verstehen, die jetzt heute da auch demonstrieren.
Frau Weihrauch, Sie sind diese Woche auch in einer anderen Form aktiv geworden. Sie sind eines von 200 Gesichtern von Wir sind der Osten. Das ist eine neue Initiative, die vor allem im Internet darauf aufmerksam machen will, dass der Osten, also die ostdeutschen Bundesländer, eben nicht nur eine Problemzone sind, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution. Denn dieses Bild ist ja immer noch relativ hartnäckig. Wir sprechen dann von den Rechten, von den Rassisten, von den Populisten. Wir sprechen von sehr viel Gemecker und Unzufriedenheit. 200 Menschen sagen, wir glauben, die Mehrheit der Menschen in Ostdeutschland denkt fortschrittlich und die machen das sehr deutlich. Warum war es Ihnen wichtig, da dabei zu sein?
Mir ist es wichtig, dabei zu sein, weil ich das Branding, was wir Ostdeutschen erhalten haben, in den letzten 30 Jahren eigentlich sozusagen das Bild des Jammer-Ossis ist. Dieses missvergnügten Eckenstehers, der mit Deutschland Käppi auf dem Kopf rumnölt und sich nicht einbringt und gegen alles ist und sagt, wenn ihr das und das nicht macht, wähle ich AfD. Wer auf dem Westen ist, wie ich, zu Vorträgen eingeladen ist, ist eigentlich auch schockiert, wie diese Berichterstattung auch Früchte trägt. Und ich muss sagen, ich habe 30 Jahre diese Umstrukturierung des Osten Deutschlands, des Neuaufbaus einer kreativen Gesellschaft mitgestaltet. Und ich war unheimlich berührt, dass ich von den Leuten, die im Wesentlichen diese Plattform angeschoben haben, nämlich der sogenannten dritten Generation Ost, gefragt wurde, ob ich auf jeden Fall mitmache und ich würde auf jeden Fall dazugehören. Uns ist es einfach wichtig, dass wir einfach die Vielfalt des Ostens darstellen. Dass wir sagen, wir wollen Mut machen, wir sind nicht missvergnügt, wir sind konstruktiv, wir haben fortschrittliche Ideen, wir wissen, dass der Strukturwandel nicht beendet ist, sondern dass der immer wieder fortschreiten wird. Und was ich ganz besonders finde, und das steht auch in meinem Profil auf dieser Webseite, dass dieser Ansatz nicht exklusiv ist, sondern inklusiv. Ich bezeichne mich als ostdeutsche Patriotin, die sozusagen den Patriotismus als Verantwortungsübernahme definiert. Ich bin bereit, dort, wo ich wohne, wo ich arbeite, Verantwortung zu übernehmen und lade alle ein, die auch diese Idee haben, egal wo sie geboren sind, in Hanoi, in Warschau, in Moskau, in Düsseldorf oder wo auch immer oder in Syrien, in Damaskus, weil wir ja gerade bei dem Thema waren, mitzumachen und auch sozusagen sich für diese Ecke, wo sie hier wohnen, zu engagieren. Also sozusagen bunt, vielfältig, fortschrittlich. Ohne, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das sind ja die Erfahrungen der 90er Jahre, auch die Probleme unter den Teppich zu kehren.
Ich bin auch dritte Generation Ost. Ich kann all das verstehen, was Sie sagen. Ich habe aber das Gefühl bei dieser Initiative, dass sie eh nur die Menschen anspricht, die das eigentlich schon wissen. Also da sind 200 Menschen auf der Webseite zu sehen. Das sind alles gebildete Menschen, viele in Medienberufen oder in politischen Berufen. Und die sprechen im Endeffekt doch eigentlich eher die Leute an, die sie selber schon repräsentieren.
Das glaube ich nicht. Das Interessante ist, dass wir auch falsche Vorstellungen haben vom ländlichen Raum. Wir haben falsche Vorstellungen von bestimmten Leuten, die eben nicht in Berlin sind oder nicht auf dieser Plattform. Ich habe die Vorstellung und habe auch die Erfahrung, dass natürlich durch die sozialen Medien, durch das Teilen in unseren Netzwerken auch andere angesteckt werden können. Also ich habe sehr, sehr viele Freunde in Deutschland, in der ganzen Welt, die daran interessiert sind und zu gucken, was geht hier fortschrittlich ab. Also die angesteckt werden.
Aber die denken doch eh schon, dass alles nicht so einseitig ist, wie es im medialen Bild oft dargestellt
wird.
Nein,
das denken die nicht. Also ich finde es wichtig, dass wir auch als Botschafter auftreten und dass wir immer wieder das thematisieren und dass wir immer diesen Schablonen auch widersprechen. Und sagen, schaut her, wir haben auch gute Ideen und wir lassen das nicht auf uns sitzen. Es ist auch eine Frage unserer eigenen Würde, muss ich ehrlich sagen. Und dieser Kampf, dazu zu gehören, auch in Würde das deutsche Volk zu repräsentieren, das ist mir ganz wichtig.
Und dieser Kampf, der ist auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution noch nicht vorbei?
Nein, weil es immer wieder Leute gibt, die fröhlich sind, in Schubladen denken zu können, weil es sozusagen ihren Selbstbewusstsein aufhilft. Und das gönne ich denen einfach nicht, sondern ich möchte einfach einen Perspektivwechsel und auch eine Wahrnahme anderer Perspektiven haben.
Martina Weihrauch ist bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Und Frau Weihrauch, wir haben gestern ja schon telefoniert, weil wir auch ein bisschen immer am Samstag schauen wollen, was waren die großen Themen dieser Woche. Ein Thema war die Shell-Studie, wo es um die politische Einstellung von Jugendlichen geht, zwischen 12 und 25 Jahren. Das mal grob zusammengefasst. Das politische Engagement steigt tatsächlich, aber eben auch laut dieser Studie die Anfälligkeit für pauschale, populistische Antworten. angeblich, also laut dieser Studie, ist mindestens ein Drittel der Jugendlichen dafür inzwischen empfänglich. Und als wir gestern telefoniert haben, da haben Sie gleich gesagt, Vorsicht. Das muss man immer ein bisschen differenziert anschauen, diese Studien. Was ist da Ihre Kritik?
Ja, ich bin immer sehr dankbar für diese Studien, weil sie natürlich uns Anregungen geben, genauer nachzugucken. Und ich habe auch ein bisschen immer das Problem, wie suggestiv die Fragen eigentlich sind. Und ich wäre auch glücklicher, wenn Praktikerinnen und Praktiker auch bei der Erarbeitung der Fragen vielleicht öfter gefragt werden würden. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich damit arbeite. Ich finde das sehr interessant, wenn wir als Praktikerinnen und Praktiker mit diesen Studien konfrontiert sind und immer unsere gesellschaftliche Praxis befragen. Mhm. Spiegelt sich das bei uns auch so wieder? Nun haben Sie sicher alle diese Ergebnisse der Jugendstudie gelesen. Ich will da nur zwei Sachen rausgreifen, die ich sehr interessant finde. Dass nach wie vor 77% der Jugendlichen mit der Demokratie zufrieden oder sehr zufrieden sind. Und dass gesagt wird, eine Generation meldet sich zu Wort. Also im Unterschied zu früher würden sie jetzt lauter werden und mehr einfordern. Was wir natürlich an bestimmten Bewegungen, nicht zuletzt Fridays for Future, sehen. Und was ich natürlich auch interessant finde, dass sich auch mehr Mädchen ins Rampenlicht trauen. Dass sie das präsentieren, dass sie das artikulieren. Und was mich natürlich sehr freut, weil wir momentan, Stichwort, wir sehen es gerade in Bayern, Stichwort Paritätgesetz in Brandenburg und auch in anderen Ländern, wir natürlich viele Frauen auch zum Jagen tragen müssen und sagen, jetzt ist es wichtig, dass Frauen Gesicht zeigen, damit auch ihre Themen behandelt werden. Also das scheint bei der jungen Generation der Fall zu
aber
sein.
Aber ist das dann, Frau Weihrauch, nicht genauso wie bei der Frage, wenn diese Studie sagt, ein Drittel ist empfänglich für populistische Tendenzen, dass man auch da fragen muss, wie sind eigentlich die Fragen gestellt worden? Wenn man die Frage leicht verändert, kann das Ergebnis auch schon ganz anders sein?
Das stimmt und deswegen würde ich provokativ antworten, wie es alle sind, für populistische Antworten anfällig. Warum? Weil diese ganze Verwobenheit, diese ganze Vielfalt, diese Vielschichtigkeit der Antworten, der Probleme ist uns ja allen zuwider. Ja. Alle haben leichte Antworten und wollen leichte Antworten, Fragen und wollen leichte Antworten bekommen. Das ist sozusagen die Sehnsucht des Menschen, die sich aber nicht erfüllen wird. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir dieser Sehnsucht entsprechen, beziehungsweise die Mitsprachemöglichkeiten, das Mitmachen ermöglichen. Und da bin ich also sehr froh, für Brandenburg sagen zu können und finde das toll, wenn da viele Länder mitziehen, dass wir zum Beispiel im kommunalen Bereich oder jetzt auch bei den Landtagswahlen und den Kommunalwahlen durch die Wahl ab 16 natürlich Jugendlichen die Möglichkeiten gegeben haben, abzustimmen. Also ich würde mal sagen, in Potsdam wäre das Direktmandat einer grünen Kandidatin ohne die Jugendlichen nicht möglich gewesen. Ich denke, die haben da eine große Rolle gespielt.
Aber nützt das was, wenn jetzt 16-Jährige schon abstimmen können? Wenn man sich jetzt mal die Landtagswahl anschaut, da bei den Erstwählern waren 50%, die haben gleich gar nicht gewählt.
Ja, aber sie hatten das Angebot und die, die sich engagieren wollen, da sind ja die Erstwähler auch nicht besser als die anderen, die können sich einbringen. Und natürlich ist es auch immer eine Frage, dass man Leute, die sich einbringen wollen, nicht behindert. Und das finde ich zum Beispiel sehr wichtig.
Unsere Stunde mit Martina Weihrauch geht zu Ende. Frau Weihrauch, jetzt kommen hier gleich bei uns im Programm 3 Stunden live von der Frankfurter Buchmesse. Neue Bücher. Haben Sie eigentlich noch Zeit, richtig viel zu lesen?
Doch, ich lese in der S-Bahn und im Regionalexpress. Und Sasa Stanicic, der gerade den Preis des Deutschen Buchhandels bekommen hat, den habe ich schon gelesen.
Okay.
Und bin ganz begeistert.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Weihrauch.
Gerne.